Börsenradio Network AG. Die Expertenmeinung.
Mein Name ist Alexander Timmer, 42 Jahre alt, heute in meiner Rolle Partner bei der Firma Barrels, verantworte das Geschäft mit den Kollegen rund um die Elektromobilität und das Zuliefergeschäft, worüber wir ja heute, Andreas, auch noch weiter sprechen werden.
Seit 2011 analysiert Barrels Strategy Advisors die Entwicklung der 100 größten Automobilzulieferer weltweit. Und wir stellen fest, die Welt ist im Wandel. Ich habe mal einige Trends der vergangenen 13 Jahre rausgegriffen. China zum Beispiel mausert sich. Die Unternehmen, die müssen mehr Umsatz machen, um überhaupt in die Top 100 zu kommen. Und es gibt kaum Insolvenzen in den Top 100. Und du bist der führende Kopf hinter dieser wegweisenden Branchenstudie. Warum macht Barrels diese Übung? Wer liest dieses Werk und weshalb?
Also das ist eine sehr berechtigte Frage natürlich, Andreas. Und ist insofern natürlich ein absolut interessantes Stück zu verarbeiten, deswegen, weil wir einfach die Branchentrends in der letzten Dekade und über die Dekade hinausgehend jetzt analysiert haben. Wir eine Menge Trends erlebt haben, von Konsolidierung über Wachstumsphasen unter dem Kostendruck hin zu dem Shift auch in anderen Regionen tatsächlich tätig zu sein. Das heißt, das Publikum ist tatsächlich breit, von Deutschland über den Atlantik, über den Pazifik, von Zulieferern bis Herstellern. Das ist eigentlich eine Must-Have-Read-Lektüre für jedermann, zumindest der an der Automobilität interessiert ist.
Must-Have-Read-Lektüre. Was sind denn jetzt die jüngsten Herausforderungen? Was sind die jüngsten Änderungen? Wir hatten ja Corona, wir hatten Lieferkettenprobleme, Geopolitik. All das macht ja das Leben, gerade für die Automobilzuliefererindustrie, nicht unbedingt einfacher.
Naja, da sprichst du einen sehr, sehr guten Punkt an. Die Zuliefererindustrie und auch die Automobilitätsindustrie in der Vergangenheit war lange Jahre lang eigentlich eine Extrapolation aus der Vergangenheit heraus. Geprägt durch Stabilität, Vorhersehbarkeit und so ein Stück Barkeit auch Planbarkeit. Und das hat sich, die Stichworte, die du gerade genannt hast, natürlich 1920 beginnt bis heute massiv verändert. Stichworte sind die Unplanbarkeit, die Unsicherheit, die Volatilität. Das sind mit Sicherheit Erzeugerpreise, Inputkosten, angefangen bei Lohn- und Personalkosten hin zu Energiekosten im letzten Jahr. Verlängert sich dann in technologischer Hinsicht über die Themen wie batterieelektrische Mobilität der Zukunft, die grüne Mobilität, vollautonomes, teilautonomes Fahren. Und da kennst du jetzt schon dran, veränderte Kundenbedürfnisse an die Mobilität. Man könnte es jetzt endlos vorführen, von der Technologie über die Finanzwirtschaft, geopolitische Veränderungen. Und das alles in einer relativ kompakten Zeitraum, 1920 bis heute. Das gab es pre-Corona in dieser Ausprägung mit Sicherheit nicht. Und das macht das Leben mit Sicherheit auch schwer.
Das heißt, die Erfinder von nicht nur Just in Time, sondern es ging ja noch weiter, Just in Sequence, die müssen jetzt völlig umdenken und improvisieren gehört mittlerweile zum Geschäft?
Naja, also vielleicht ist es nicht improvisieren, sondern eher das Reagieren, weil die Proaktivität und das Vorhersehen, das Antizipieren von Trends hinreichend schwer ist. Das heißt, in Summe ist es dadurch geprägt, tatsächlich schnell real-time agieren zu können, reagieren zu können, beispielsweise in der Entwicklung, in der Innovation, vielleicht auch den ein oder anderen Innovationszyklus auszulassen. Und auf der anderen Seite, wenn wir über Regieren sprechen, tatsächlich auch wettbewerbsfähig zu bleiben. Und da sprechen wir mit Sicherheit auch über das Thema Kosten. Gerade wenn wir über Verlagerungen sprechen, in den asiatischen und chinesischen Raum, gerade wenn wir die jüngsten Entlassungswellen auch in der Zuliefererindustrie nochmal reflektieren. Das sind alles Themen, die eine kurzfristige Reaktionsfähigkeit erfordern.
Wie hat sich denn das Thema, wer verdient eigentlich Geld, gewandelt? Sind es die Zulieferer oder sind es die OEMs?
Ja, jetzt siehst du mich hier schon virtuellerweise lachen, Andreas. Also das ist eine kurze Frage und erfordert eine längliche Antwort. Ich versuche mich kurz zu fassen. Ja? Aus der Historie kommt, war es eigentlich das Zulieferergeschäft ein profitableres Geschäft als das der Hersteller. Das hat sich maßgeblich im Paradigmenwechsel dann zum Ende der Dekade gewechselt oder geändert. 1920, 21 tatsächlich der Margenanteil, die Profitabilität der Hersteller 7-8%, Top-End, bewusste Premium-Bereinigung im Produktportfolio. Zulieferer, leidgeplagt natürlich dann durch Shutdowns, durch Versorgungsunsicherheiten, durch den Kostendruck auf der anderen Seite, dass die Profitabilitäten tatsächlich in den Keller gegangen sind. Aber, da wo Licht ist, ist auch Schatten. Das war gerade der Schatten, jetzt kommt das Licht. Wir schauen uns gerade aktuell die 24er-Zahlen an. Da sieht das so ein Stück weit aus, als würde die Schere wieder zusammengehen. Die Profitabilitäten der Zulieferer sind gestiegen. Gleiches gilt auch für den Umsatz. Das heißt, letzter Satz zu deiner Frage. Den Zulieferern weltweit ist es im letzten Geschäftsjahr gelungen, zugunsten der Profitabilität auch den Umsatz weiterhin wachsen zu lassen.
Um das ganz zu verstehen, in seiner ganzen Wahrheit, in seiner ganzen Tiefe, wo sind denn jetzt die Ursachen? Lieferketten, Preise sind angestiegen. Es sind doch im Grunde genommen beide Seiten einer Gleichung, also die Zulieferer und die OEMs, die sich mit diesem Thema oder diesen Themen auseinandersetzen müssen.
Ja, das ist so. Die Ursachen fangen mit Sicherheit an, hinten beim Endkunden, beim Markt, beim Verbraucher, wie dir, wie mir, die alle ein gesteigertes Interesse immer noch an Individualmobilität haben. Aus der Verbrennerwelt kommt, Preise gewohnt, Materialkosten im Kontext der Elektromobilität und die Preise der Fahrzeuge per se erstmal gestiegen. Kann man darüber argumentieren, Total Cost of Ownership, gut, da sieht es wieder anders aus, aber erstmal im Anschaffungspreis teurer. Heißt natürlich, um eine Wettbewerbsfähigkeit hinzubekommen, Andreas, gewähren die Hersteller heute Rabatte, Nachlässe. 20%, 30% am Wochenende. Tesla nochmal Model 3, Model Y nochmal ein Stück weit runtergegangen. Und das wird natürlich nach vorne durchgegeben. Nach vorne durchgegeben heißt entlang der Lieferkette zu den Zulieferern und dann wieder zu den Unterlieferanten und wieder zu den Unterlieferanten. Und der Hersteller ist natürlich in der Situation, dass er nachher über Wartung, über das Servicegeschäft, über andere Dienstleistungen, die er anbietet, seinen Gesamtcase nochmal anders drehen kann. Der Zulieferer in seiner Rolle, der stellt ein Produkt her und wenn das Produkt nicht geht, weil die Volumen nicht abgerufen werden, dann steckt er natürlich da in einer auswegslosen Situation. Gepaart mit dem Kostendruck, Rabatt am Ende, was ich gerade beschrieben habe, ist so durchgegeben, dass da natürlich dann einfach die Margenfalle zuschlägt.
Aber das ganze Thema, das klingt jetzt so wie eine Einbahnstraße. Ist es denn wirklich eine Einbahnstraße? Man kann doch versuchen, und es gibt ja genügend Beispiele, wo das funktioniert, auch vielleicht in anderen Branchen, gestiegene Kosten weiterzugeben.
Ja, das ist mit Sicherheit ein probates Mittel. Ich verweise jetzt mal bewusst, vielleicht auch gehört der eine oder andere Zuhörer, aussichtslose Situation, Verhandlungssituation gerade in Nordamerika. Ein großer europäischer Hersteller mit einem Zulieferer, wo der Zulieferer tatsächlich die Produktion zum Erliegen gebracht hat. Das Gericht hat darüber verfügt, dass der Zulieferer weiter liefern muss, gerechtlich verpflichtet, auf Basis der Long-Term Agreements, kurzum. Hintergrund waren natürlich langwierige Verhandlungen, die ein Stück weit tatsächlich in der Einbahnstraße dann gemündet sind. Und zum finalen Ende wurde es dann gerichtlich verfügt, dass die Lieferung fortgesetzt werden muss. Also kurzum, am einen ist der Kunde, du, ich und alle weiteren Zuhörer, die nicht mehr bezahlen möchten. Der Hersteller, der natürlich seine Margen sichern möchte, die natürlich auch bei Elektromobilität weiterhin sinken werden oder auch schon bereits unter Druck sind. Und vorne haben wir den letzten beißen die Hunde. Das sind dann in der Regel dann die Zulieferer, die sich über eine sehr geschickte Positionierung und auf der Kostenseite, Personalkosten, Flexibilität, Lean-Ansätze, Effizienzen in der Produktion, Ausschuss, ist ein rieses Füllhorn an Themen, ein Potpourri an Themen. Dort gelingt es dann tatsächlich sozusagen eine Profitabilitätsschraube über die Kosten zu drehen. Und den wenigsten, sage ich mal, ist es in der Vergangenheit gelungen. 24 sah besser aus. Da sehen wir tatsächlich 1-2 Prozentpunkte, die jetzt oben drauf gelegt werden, weil die Zulieferer aus der Krise gelernt haben.
Bei dieser Diskussion und auch dieser Konstellation, ich versuche das mal vielleicht auch ein bisschen zu übertreiben, dass hier schlechte Geschäfte teilweise auch gerichtlich irgendwo durchgesetzt sind, was ja im Grunde genommen auf Dauer kein solides Businessmodell sein kann. Ich denke, da sind sich alle einig. Wer bleibt dann auf der Strecke? Ist es die Innovation, die auf der Strecke bleibt, weil keiner dafür bezahlt?
Es ist die Innovation und es ist das Geschäftsmodell Automotive an sich. Das ist vielleicht eine traurige Wahrheit an der Stelle. Aber was wir einerseits erleben, ich greife zuerst den letzten Punkt auf, den ich gemacht habe, dass sich zunehmend die Zulieferer auch diversifizieren, das Produktportfolio umstellen von Automotive in den Non-Automotive-Bereich. Player, die jahrzehntelang erfolgreich waren, 100%igen Umsatzanteil hatten, die jetzt jüngst durchaus in strategischen Diskussionen den Weg eingeschlagen haben, 30-40% ihres Umsatzes in Non-Automotive-Bereichen zu machen, Industrien, Luftfahrt, ist ein beliebtes Beispiel, Energiesektor und so weiter. Das heißt, das ist das eine, was auf der Strecke bleibt. Das ist die Zulieferindustrie an sich im Automotive. Naja, und was dann auf der Strecke bleibt, zahlt sich Innovation heute noch aus? Das war dein Punkt. Vermutlich nicht. Wir denken beispielsweise an die LIDAR-Entwicklung für teilautonomes Fahren, wo eine Handvoll namhafter deutscher und europäischer Zulieferer dieser Entwicklung den Rücken gekehrt haben. Und warum? Weil die Volumen nicht kamen. Man war vor der Zeit, so ein Stück weit, sage ich mal, die Geburtsstunde oder erinnert stark an die ersten sozusagen Schritte im Kontext der Elektromobilität 2013-14, wo erste Hersteller mit innovativen Carbon-Konzepten auch vor der Zeit waren, die sich dann aber auch erst 10 Jahre später materialisiert haben. Und in einer ähnlichen Form gilt das auch für Innovationen in der Zulieferindustrie.
Ob man vor der Zeit ist, das weiß man dummerweise immer erst hinterher, ist leider diese Spielregel. Aber gerade Stichwort Elektromobilität, wer treibt denn das momentan noch voran? Also gefühlt, wenn die Zeitung aufschlägst, ist das ja China. Ist das so?
Und in China, ich führe deinen Gedanken fort, Andreas, in China und auch elsewhere on the world ist es maßgeblich der Gesetzgeber. Wir erleben es in Europa mit Fit for 55, wo jetzt 2025 eine weitere Verschärfung kommt um 15% in den CO2-Emissionen. Es ist dann 2030 sozusagen die Endstufe der Gesetzgebung, die dann gezogen wird. Maßlich getrieben durch den Gesetzgeber damit, durch die Legislative. In China in gleicher Form, du hast das Stichwort gerade genannt, Plug-in-Hybrids, die sogenannten BEVs, als Hybridvariante zwischen dem Verbrenner und dem der batterieelektrischen Mobilität, so ein Stück weit auf dem absteigenden Ast weltweit, ausgenommen China. Warum in China? Weil es dort noch gefördert wird. Da nehmen die Absatzzahlen wieder zu. Also maßgeblich, der Kunde ist es auf jeden Fall derzeit noch nicht. Da gibt es eine gesunde Skepsis aufgrund von Infrastruktur, aufgrund von Förderung und vielen, vielen weiteren Themen. Und aktuell wird meiner Einschätzung nach die Mobilität maßgeblich natürlich getrieben durch den Gesetzgeber und in Konsequenz dann durch den Hersteller.
Also 2023, Paradigmenwechsel, was das Thema Profitabilität angeht. Jetzt habt ihr in die 2024er Zahlen aber schon reingeschaut und seht, aha, auch die Zulieferindustrie, die findet Mittel und Wege, vielleicht ein bisschen plakativ gesagt, den Kopf aus der Schlinge zu ziehen. Sie erschließt andere Märkte, geht zum Beispiel in die Luftfahrtindustrie. Wann kommt denn jetzt die 2024er-Studie?
Oh, da bauen wir natürlich einen Spannungsbogen auf, lieber Andreas. Aber ich verrate es euch trotzdem und dir natürlich auch. Wir haben 21.06. werden wir dieses Jahr online über den Livestream, wie analog der letzten Jahre, auch die Top 100 Studie 2024 präsentieren und freuen uns natürlich explizit über auch deine Teilnahme, Andreas. Du bist gerne eingeladen und freuen uns auch über deine Fragen im Live-Chat des Livestreams. Den Link findet ihr auf der Interviewseite von Börsenradio. Wir freuen uns auf eure Teilnahme.
Der Web-Talk von Barrels: Deutschland im globalen Wettbewerb. Wo steht die Automobilindustrie? Die druckfrischen Zahlen dann für 2024. Alexander Zimmer, Partner bei Barrels. Dankeschön fürs Interview.
Sehr gerne.
Börsenradio Network AG.